Fina hat es gerade schon eingeleitet, dass wir letzte Woche schon bereits über dieses große Thema der Freiheit gesprochen haben. Und wir haben gemeinsam so einen Blick in den Galaterbrief geworfen, wo Paulus deutlich gemacht hat, hey, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht von unserem Denken her in eine falsche Richtung entwickeln. Er hat ganz klar deutlich gemacht, dass dieses Liebesgeschenk Gottes an uns Menschen, dass es reine Gnade ist, dass es wirklich ein reines Geschenk ist, was durch nichts zu bezahlen ist. Egal, was wir tun, egal, was wir meinen, machen zu können, dieses Leistungsdenken, das soll gestrichen werden in unseren Köpfen, weil Gott uns das einfach anbietet, dieses Leben an seiner Seite. Und das war gerade für die Judenchristen gar nicht so leicht zu verstehen, weil sie eben aus dieser Religiosität heraus kamen, Regeln zu befolgen, das Gesetz, was sie ja von Mose geschenkt bekommen haben und was Gott letztlich ja auch eingesetzt hat, ja, das wollten sie einfach befolgen. Und so waren sie in diesem religiösen Trott, in dieser Regelbefolgen, in dieser Methode drin. Und sie haben da gar nicht so leicht rausgefunden. Und vielmehr fingen sie an, auch andere, die zum Glauben an Jesus Christus gefunden hatten, zu beeinflussen. Und da musste Paulus hineinschlagen und sagen, nein, so soll es eben nicht sein. Jesus Christus ist gekommen und hat etwas Neues geschaffen. Und gemeinsam haben wir darüber überlegt, wie wichtig das auch für uns ist, weil wir ja auch so geprägt sind von diesem Leistungsdenken, dass nur wer leistet, auch Erfolg hat. Nur wer leistet, kann etwas vorweisen. Und deswegen ist es so gut, uns mal wieder darauf zurück zu besinnen, was es für uns auch als Christen bedeutet, einen gnädigen Gott zu haben, der uns einlädt zu einem Leben mit ihm. Und da möchte ich heute eigentlich so ein bisschen anknüpfen, und zwar mit einem Vers aus Galater 5, Vers 1. Wir wollen heute weiter noch ein bisschen über den Galaterbrief nachdenken, und zwar sind wir jetzt im 5. Kapitel. Dort steht, zur Freiheit hat Christus uns befreit, bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Paulus spricht hier von Sklaverei. Religiosität ist eine Form von Sklaverei, wo wir nicht hineinfallen sollen, sondern wir sollen die Freiheit wirklich leben, die Gott uns schenkt. Und da wird es dann halt knifflig und da möchte ich heute so ein bisschen weiter mit euch drüber nachdenken, was heißt es denn jetzt, diese Freiheit auch auszufüllen, das Ganze mit Leben zu füllen, weil irgendwo, wenn es keine Regeln mehr gibt, keine Gesetze, dann ist ja irgendwo da so ein Vakuum da, wie gehen wir damit um? Und vielleicht hilft es uns, dass wir uns so ein bisschen da hineinversetzen in unser Land. Wir haben auch eine Verfassung, wir haben auch eine Gesetzgebung. Was würde passieren, wenn von heute auf morgen die Gesetzgebung abgeschafft wäre? Es gibt einen Film, der das, skizziert, wie das aussehen könnte. Dort in diesem Film, der Film heißt Die Säuberung auf Deutsch, geht es darum, dass die Regierung beschlossen hat, um Unrecht zu bekämpfen, setzen wir einmal im Jahr für einen Tag die Gesetzgebung aus. Einen Tag lang ist weder die Polizei erreichbar, noch Krankenhäuser erreichbar, die ganzen Telefonleitungen sind tot, überlassen die, den Leuten quasi das Feld. Und egal, was du zum Beispiel für eine Straftat begehst, es wird keine Konsequenzen haben. Und jetzt können wir uns vielleicht ausmalen, was dann da los ist. Die Leute ziehen plündert und brandschatzend durch die Straßen. Menschen werden umgebracht. Alte Rechnungen werden mal beglichen, weil mir kann ja nichts passieren. Ganz komische Vorstellung. Gar nicht wirklich vorstellbar. Aber dieser Film zeigt, was an diesem Tag dieses Vakuum ausmachen kann, wenn auf einmal die Gesetzgebung nicht mehr da ist. Also was machen Menschen mit ihrer Freiheit? Was fangen sie damit an? Welchen Gedanken gehen sie nach? Und ich glaube, deswegen ist es auch so spannend, darüber nachzudenken, was heißt das denn, für diese Freiheit, die Gott uns schenken möchte, wenn wir uns für ein Leben mit ihm entscheiden? Wie gehen wir damit um, dass Gott uns im Endeffekt so viel Verantwortung in die Hände legt? Und dann sind wir eben ganz schnell da auch bei diesem Gedanken, was das Thema heute ja auch, wie das Thema dann heute auch zustande gekommen ist, nämlich mein Wille versus Gottes Wille. Wir sind nämlich ganz schnell dann dabei, von unseren Gedanken, von unseren Bedürfnissen, von dem, was wir uns wünschen, auszugehen und loszulegen, weil wir haben doch alle Freiheit, alles zu tun. Und dann ist aber eben auch Gott da, dem wir unser Leben anvertraut haben, und auch er möchte dort hineinsprechen. Wie gehen wir damit um? Und dazu möchte ich jetzt ein paar weitere Verse aus dem 5. Kapitel lesen, ab Vers 13. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst in dem Gebot, du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf, sonst werdet ihr am Ende noch einer vom anderen aufgefressen. Diese gewonnene Freiheit birgt auch Gefahren. Und es ist, glaube ich, unglaublich wichtig, darüber nachzudenken, wenn Gott uns zu einem Leben mit ihm einlädt, was heißt denn dann auch das, was wir geschenkt bekommen haben? Denn ich glaube, es ist so wichtig, dass diese Freiheit, die Gott uns schenkt, eben kein Vakuum ist. Es ist kein luftleerer Raum, in den wir reinspringen und wo es auf einmal überhaupt gar keine Rahmen mehr gibt, sondern Gott lädt uns vielmehr ein, in einen neuen Rahmen einzusteigen, den er gerne stecken möchte. Hin von dem Rahmen, den wir uns selbst vielleicht stecken würden, der aber vielleicht vollkommen daran vorbei ist, wie Gott sich das Leben vorgestellt hat, hin in einen Rahmen, den Gott uns gibt. Und da wird es natürlich dann spannend, welche Beziehungen und welches Verhältnis wir zu unserem Gott haben. Paulus sagt, das ganze Gesetz ist erfüllt worden durch Jesus Christus. Und das ganze Gesetz lässt sich zusammenfassen in diesem Satz oder in diesem Gebot, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und es macht schon deutlich, unsere eigene Natur, so wie wir eigentlich empfinden, hat erstmal mit diesem Gebot sehr wenig zu tun, weil wir eigentlich uns nur um uns selbst drehen würden. Aber Gott sagt, so habe ich eigentlich das Leben nicht gedacht, so habe ich eigentlich ja nicht über die Menschen gedacht, als ich sie geschaffen habe, sondern all diese Gesetzgebung, die ich letztlich euch mit auf den Weg gegeben hatte, die dienten dem Ziel, den Blick von euch wegzunehmen, hin auf die Menschen, die um euch herum sind. Und ich würde auch noch erweitern, weil so steht es ja auch in den Evangelien, eben auch den Blick auf mich selbst, also auf Gott zu richten. Und das ist natürlich jetzt spannend, weil das irgendwie nicht zusammenpasst. Diesen Maßstab, den Gott uns dann eben mit auf den Weg gibt. Es geht wirklich darum, dass eine Freiheit ja eben doch an einem Maßstab gemessen wird, nämlich die Freiheit selbst zu entscheiden, ich möchte mein Leben an dem Maßstab Gottes entwickeln und ausrichten und nicht an Maßstäben, die vielleicht von außen an mich herangetragen werden oder auch an meinen eigenen Maßstäben. Und da müssen wir natürlich dann ganz stark überlegen, das ist ja häufig gar nicht so sehr einfach. Wenn man nämlich denkt, was hat das dann für Konsequenzen? In welchen Fragestellungen möchte Gott mitreden in meinem Leben? Ich glaube, Gott hat eine große Freiheit darin, wenn du überlegst, was dein neues Auto werden wird, welche Marke es werden soll. Da hat Gott, glaube ich, eine sehr große Freiheit. Oder wie Fines gerade sagte, welche Schokoladensorte. Da haben wir so viele Möglichkeiten, die wir auch ausschöpfen können. die wir letztlich auch aus seiner Schöpfung entgegennehmen. Aber ich glaube, dass Gott so viele Lebensbereiche einfach mit besprechen möchte mit uns. Und dann wird es eben ganz schnell konkret. Was heißt es denn dann, wenn wir zum Beispiel darüber nachdenken, auf unserer Beziehungsebene? Wie gehe ich damit um, wenn ich wirklich von jemandem enttäuscht wurde und dieser Person weiter begegnen muss? Wie gehe ich mit meinem Geld um und gebe ich etwas von dem, was Gott mir anvertraut hat, in das Reich Gottes zurück? Mit welchen Dingen fülle ich mich, die vielleicht gut oder ungesund sind, und wie denkt Gott darüber? Die nächsten Verse, die greifen das nochmal weiter auf. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Ich glaube, ein jeder von uns kennt solche Streitgespräche, die irgendwo in uns stattfinden. Ja, wo man sich fragt, wie handle ich jetzt richtig? Welche Entscheidung habe ich zu treffen? Und gefühlt entwickeln sich so mehrere Argumentationsstränge in unserem Kopf. Ja, und es sind wie so Listen der Argumentation und man überlegt, okay, welche Argumentationsliste ist jetzt aussagekräftiger? Wonach richte ich mich jetzt, damit ich dann eben diese Entscheidung fällen kann? Aber was ich spannend finde, ist, dass hier auch in diesen Versen steht, der Heilige Geist möchte uns darin führen. Und ist uns bewusst, dass eine Stimme von diesen Argumentationslisten der Heilige Geist ist? Der uns vielleicht auf etwas hinweisen möchte, wo Gott eben mitreden möchte. Und wo es dann vielleicht nicht um die Länge der jeweiligen Argumentationslisten geht, sondern wo es vielmehr um die Frage geht, Gott, jetzt hilf mir zu unterscheiden, wo sind jetzt deine Sichtweisen und wo sind die Sichtweisen, die einfach aus mir herauskommen, die vielleicht so wie Paulus hier spricht, von meiner eigensüchtigen Natur, einfach von mir selbst ausgehen. Ist uns bewusst, dass der Heilige Geist in uns lebt und zu uns sprechen möchte, um eben diese Prozesse mitzugestalten, wo wir wesentliche Entscheidungen in unserem Leben treffen, die entweder an den Gedanken Gottes vorbeigehen oder eben nicht. Wo wir eben dann vollkommen bei den Gedanken Gottes sind und uns danach richten. Der Heilige Geist will zu uns sprechen und will uns damit hineinnehmen. Und vor allem ist das für mich auch ein ganz großer Teil, ein ganz wesentlicher Teil der Nachfolge. Wenn wir uns entschieden haben zu einem Leben mit Jesus Christus, wenn wir diese Freiheit, die Gott uns schenken möchte, in Anspruch nehmen wollen, dann bedeutet das, ich möchte Jesus nachfolgen. Und ich habe mich entschieden für ein Leben mit Jesus und somit auch, mir diese Fragen zu stellen, Gott, was sind deine Vorstellungen vom Leben? Gib mir da Einblick rein, damit ich das dann eben auch mit berücksichtigen kann. Gerade in diesen, ich nenne es mal diese inneren Streitgespräche. Und dann merken wir, dass es gar nicht so einfach ist, sich dann auch für gewisse Dinge zu entscheiden. Paulus bringt das im Römerbrief mal auf den Punkt, indem er so von seinem eigenen Gefühlsleben spricht. Und zwar sagt er in Römer 7, ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde wohnt in mir. Manchmal sind wir so einfach getrieben. Ja? Uns fällt vielleicht hinterher erst auf, oh Mann, da hätte ich eigentlich anders handeln wollen oder handeln sollen, aber ich habe es nicht hingekriegt. Ich weiß eigentlich, wie Gott sich das Leben vorstellt, wie Nachfolge aussehen sollte, aber es funktioniert nicht. Und selbst der große Paulus hat das gemerkt und hat gesagt, ich komme an Punkte, wo ich eigentlich nach dem Willen Gottes handeln will und ich scheitere. Es klappt nicht. Wo mir diese Dinge bewusst sind. Und auch das gehört für mich zu diesem großen Bereich der Freiheit, dass wir eben auch mit unserem Scheitern dann bei Gott ankommen können und sagen können, Gott, mir ist das bewusst, was du dir vorstellst vom Leben, aber ich scheitere darin. Aber ich möchte dich bitten, dass du diesen Weg weiter mit mir gehst, dass du da weiter an mir dran arbeitest. Weil das sind ja zwei unterschiedliche Wege. Das eine ist, ich bitte Gott, arbeite weiter mit mir daran. Ansonsten ist es nämlich so, dass einfach die Sünde weiter an uns nagt. Genauso wie Paulus es hier sagt, er merkt, eigentlich ist es die Sünde, die da handelt. Die Sünde, die in mir wohnt, die beeinflusst mich, die bringt mich dahin, Dinge zu tun, die ich eigentlich gar nicht tun will. Und jetzt übertragen wir das mal in ein praktisches Beispiel. Würdest du sagen, du bist ein sehr emotionaler Mensch, wo mal schnell etwas aus dir herausbricht? Dass du jemand bist, der sich schnell mit anderen mitfreuen kann und das vielleicht sogar richtig enthusiastisch? Aber vielleicht bist du auch jemand, der sich sogar auch eben mit dem Gegenteil, mit der Wut oder dem Jähzorn schwer tut, das manchmal so zu bändigen. Diese Gefühle, die auf einmal in dir hochkochen und du weißt gar nicht so richtig, was passiert und schon ist alles aus dir herausgebrochen und du merkst, ich habe vielleicht mehr kaputt gemacht, als dass ich heil gemacht habe. Was für eine Chance ist es dann, zu wissen, oh, mir wird das bewusst und ich darf wieder zu meinem Gott kommen und sagen, Gott, du darfst weiter an mir dort arbeiten. Heiliger Geist, ich wünsche mir, dass du da einfach etwas in mir veränderst. Und dass du mir immer wieder neu deutlich machst, dass da noch etwas ist, was eben nicht dem Leben entspricht, wie Gott sich das vorstellt. Und diese Baustellen hat doch jeder von uns. Das ist eigentlich auch etwas, was Gemeinde vereint. Dass sich da eben keiner rausnehmen kann und sagen kann, ich bin fertig, so wie bei der Rente. Ich habe meine 35 Jahre geschafft, ich bin fertig. Sondern es geht weiter. Im Glaubensleben gibt es kein Ende, sondern es geht weiter in diesen ganz unterschiedlichen Prozessen. Aber wir entscheiden eben, wie gehen wir mit den Gedanken Gottes um, die er in unser Leben hineinsprechen möchte. Und in dieser ganzen Thematik ist mir bewusst geworden, es gibt einen großen Knackpunkt darin. Nämlich den Knackpunkt, wie sehe ich eigentlich Gott? Ist Gott denn der, von dem ich überhaupt diese Maßstäbe annehmen möchte? Ist Gott der, an den ich mich wende, wenn ich gescheitert bin? Denkt mal an eure eigenen Kinder oder vielleicht auch an eure eigenen Eltern. Wenn etwas schiefgelaufen ist, man ist nicht zu allen Eltern gerne hingegangen, bin ich mir überzeugt. Bei manchen Eltern war das kein Problem, man konnte sich an sie wenden und man hat vielleicht darüber gesprochen, vielleicht ist man, hat man auch was zu hören bekommen, aber es war okay, man wusste, man konnte das aussprechen. Aber ich weiß auch und bin davon überzeugt, dass es auch manche Eltern-Kind-Beziehungen gibt, wo das gar nicht so leicht ist, auch mal Scheitern zuzugeben, auch mal ja, Dinge laut auszusprechen, die gerade nicht stimmen. Wenn so etwas auch in unserer Beziehung zwischen Gott und mir vorhanden ist, dann wird es schwierig, diesen Weg der Freiheit, die Gott uns schenkt, zu gehen. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, darüber nachzudenken, ja, wie kann ich vielleicht auch erstmal die Beziehung zu meinem Gott wieder in gesunde Bahnen lenken und mich dort eben auch auf ihn ja ganz neu einlassen. damit ich dann halt wirklich erlebe, was Freiheit bedeutet. Rausgenommen zu werden aus meinem eigenen begrenzten Denken hin zu Gott, der mir ein Leben eröffnen möchte, was einfach komplett anders ist. Weil seine Maßstäbe so komplett anders sind zu dem, was wir erleben und was aus uns selbst hervorkommt. Ich glaube, das ist eine große Einladung, wenn man an den Punkt kommt, diese Einladung anzunehmen, und dann diese Freiheit auch anfängt zu schmecken, sich mehr und mehr danach auszustrecken und darin dann auch zu leben. Mein Wille versus Gottes Wille. Sich selbst vielleicht auch einzugestehen, dass eben an einem selbst nicht alles richtig ist. Auch das ist, glaube ich, in unserer heutigen Zeit unglaublich schwer. An den Punkt überhaupt auch zu kommen, Gott, ich brauche das auch. Es geht gar nicht anders, als dass ich deinen Lebensentwurf für mich annehme. Und ich möchte, ja, wünsche uns allen einfach, dass wir genau an diesen Punkt kommen, wo wir merken, was es bedeutet, einen gnädigen Gott zu haben. Ein Gott, wo es nicht um Leistung geht, sondern wo es rein darum geht, dass ich meinem liebenden Gott begegnen möchte. Und weil ich weiß, dass er das Beste für mich will, deshalb interessiert es mich, wie er über das Leben denkt. Deshalb rückt das für mich ins Zentrum und ich hinterfrage das, wie mein Leben aussieht und fange an, vielleicht Dinge zu verändern. Und dann hat das eben einen anderen Motor. Dann geht es eben nicht um die Leistung. Obwohl wir auch handeln, ja, und aktiv sind, geht es trotzdem nicht um die Leistung, sondern es geht im Kern um unsere Beziehung, die wir zu unserem Gott haben. Weil ich dann nämlich weiß, dass Gott mir nichts will, dass Gott mir nichts wegnehmen möchte, mich nicht einschränken will, sondern dass er mir vielmehr den Horizont öffnen möchte für etwas, was ich bisher noch nicht habe. Aber was in den Augen Gottes das Beste ist, was mir passieren kann. Und ich möchte jetzt mit uns beten und möchte ja für uns alle beten, dass wir da Klarheit drin bekommen. Erleben wir gerade Freiheit in unserer Beziehung zu Gott? Erleben wir Freiheit, wenn wir ja auf Gott hinsehen und sehen, wie er sich das Leben vorstellt? Oder ist es wirklich eher so dieses Einengende, dieses, ich hinterfrage das nochmal. Und selbst wenn wir an diesem Punkt sind, glaube ich, dass wir Gott das sagen können und er uns die Augen dafür öffnen wird. Und ich möchte jetzt gleich ein Gebet sprechen und das darfst du gerne still für dich mitbeten. Ganz persönlich für dich annehmen. Und diese Worte, auch wenn ich sie spreche, genauso auch selbst zu Gott sagen. Wo es eben darum geht, Gott, zeig mir diese Freiheit, zu der du mich eingeladen hast, die ich mehr und mehr entdecken will und erleben will. Und ich will sehen, was das in meinem Leben verändert, wenn ich deinen guten Willen in meinem Leben integriere und verstehe, was der Heilige Geist mir sagen will, worauf er mich aufmerksam machen möchte. Lass uns dazu aufstehen und miteinander beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir miteinander vor dich treten können. Und wir wollen jetzt gemeinsam zu dir reden und dich bitten, dass du uns diese Freiheit wirklich schenkst, auch diese innere Freiheit, dass es nicht bloße Theorie bleibt, sondern dass wir wirklich erleben, was es bedeutet, von einem gnädigen Gott angenommen zu werden. Und so möchte ich jetzt dieses Gebet sprechen, Vater. Vater, ich bitte dich, dass du mir zeigst, wie freimachend deine Liebe wirklich ist. Vater, ich bitte dich, dass du mir zeigst, wie gut deine Gedanken für mein Leben sind. Dass es keine Gedanken gibt, die mich klein halten sollen oder mir etwas wegnehmen sollen, sondern ich möchte erleben und sehen, dass alles, was du über mein Leben aussprichst, gut für mich ist. Vater, hilf mir, in meinen inneren Streitgesprächen zu entdecken, was deine Gedanken sind, wo der Heilige Geist zu mir konkret spricht und mir zeigen möchte, was ich für Entscheidungen fällen soll, was gut und gesund für mich ist. Vater, ich bitte dich, dass du mir zeigst, womit ich mich füllen soll und wo ich mich genauso von ungesunden Dingen distanzieren soll. Ich danke dir, dass du eine Freiheit schenkst, die eben nur durch dich zugänglich ist. Und ich bitte dich, dass ich das ganz persönlich auch neu erfahre. Hab Dank dafür. Amen.